Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von 3 Kindern, Host dieses Podcasts, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen und ich begleite euch durch die Kleinkindzeit. Ja, vielleicht hörst du meinen Podcast schon länger, vielleicht bist du auch gerade neu hier dazu gekommen und hörst gerade die erste Folge, dann herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an alle, ja, die schon länger dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute wartet eine neue Folge auf euch und zwar ein nachgeholtes Interview mit der lieben Maike. Die Maike Henze habe ich interviewt und die Maike kennt ihr vielleicht aus Social Media oder falls ihr sie noch nicht kennt, dann könnt ihr da gleich mal gucken. Im Social Media findet ihr sie unter dem Namen Frau Familienfutter und Maike hat eine Ausbildung zur Diätassistentin im Krankenhaus gemacht und danach in diesen drei Jahren eben das Thema Ernährung von A bis Z gelernt. Und weil ihr das noch nicht genug war, hat sie dann noch ein Studium dran gehangen, der Ernährungswissenschaftler, der Ernährungswissenschaften. Maike ist selber Mama von 2 Kindern und genau deswegen ist sie dann auch zum Thema Familienernährung gekommen, als sie dann gemerkt hat, dass sie selber oder mit ihren eigenen Kindern hat sie dann gemerkt, dass das, was sie so in der Theorie gelernt hat, deswegen nicht automatisch gleich klappt im Familienleben und mit Kindern so klappt. Und deswegen hat sie sich dem Thema Familienernährung gewidmet. Und die Maike hat verschiedene Angebote, auch Online-Kurse zum Thema Ernährung, von Beikost bis eben auch dann im Kleinkindalter Familienernährung am Familientisch essen. Und bei Maike gibt es eben auch Einzelberatung. Also falls das für euch interessant ist oder auch wenn ihr vielleicht nach der Folge denkt, ja, da würde ich gerne mal irgendwie mich noch genauer mit beschäftigen, weil das ist bei uns auf jeden Fall ein Thema, dann könnt ihr euch gerne bei der Maike melden. Ich habe die Folge bzw. das Interview ganz spontan in 2 Teile geteilt. Das ist nämlich relativ lang geworden und dann haben wir gedacht hinterher, wir packen das einfach in 2 Teile. Das heißt, heute kommt der erste Teil oder das ist jetzt die erste Folge zum Thema gemeinsam am Familientisch mit der Maike und da sprechen wir drüber, ja, wie so ein bisschen die Herangehensweise ist an das Thema Familienernährung, wie man das gestalten kann als Familie, was auch unsere eigenen Glaubenssätze vielleicht damit zu tun haben. Ich erzähle so ein bisschen, wie das bei uns ist. Genau, und in der 2. Folge, die dann nächste Woche erscheint, beantworten wir eure Fragen. Wir haben im Vorfeld ein paar Fragen bekommen von Followerinnen, die ganz gezielt ja, Probleme quasi angesprochen haben und gefragt haben, wie man damit umgehen kann. Und die beantworten wir dann in der nächsten Folge nochmal gesondert. Das heißt, die Folgen sind für euch jetzt einfach ein bisschen kürzer. Ihr müsst nicht in der Summe so viel auf einmal hören, sondern könnt euch das auch besser einteilen. Ich weiß ja, wie das ist im Mama- oder Papa-Alltag. Da bleibt meistens nicht so viel Zeit, entspannt mal was zu hören. Genau, und bevor es jetzt losgeht, nochmal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Ihr dürft gerne Mitglied bei Steady werden. Ich habe eine Steady-Seite eingerichtet. Das ist quasi ja meine Unterstützung für den Podcast. Ich habe letzte Woche schon was dazu erzählt. Es wird bei Steady auch zusätzliche Themen nochmal geben oder zusätzliche Beiträge von mir in Form von Audios oder vielleicht auch Blogbeiträge, je nachdem. Und ich freue mich aber auch einfach, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt und mir quasi auch die Wertschätzung ausdrücken möchtet. Dann könnt ihr da gerne eine Mitgliedschaft abschließen und mich entweder einmalig unterstützen mit einem kleinen Monatsbeitrag oder ein Jahresabo abschließen, genau. Und vielen Dank auch schon an die, die es letzte Woche dann nach meinem Aufruf gemacht haben. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Vielen herzlichen Dank. Genauso gerne dürft ihr meinen Newsletter abonnieren. Das kommt jeden Montag mein Newsletter raus. Da gibt es einfach von mir eine kleine Motivation, eine kleine Inspiration für die Woche rund um die Kleinkindzeit. Im Newsletter erfahrt ihr dann auch immer als erstes, wenn es neue Termine für Webinare oder Kurse gibt, die teile ich euch dann dort als erstes mit. Also wenn ihr lieber nur was zum Lesen haben wollt in eurem E-Mail-Postfach, dann schaut super gerne auf meiner Webseite vorbei und meldet euch für den Newsletter an. Da freue ich mich auch über jeden neuen Abonnenten. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit der Maike und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, liebe Maike, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein in meinem Podcast und mit mir über das spannende Thema Ernährung, Essen zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach in allen Familien vorkommt. Und vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen oder auch erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Also so unter dem Überbegriff Familienernährung nennst du es ja. Wie bist du dazu gekommen und was machst du denn so?
Ja, erstmal vielen Dank, liebe Ines, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne.
Ich habe mich sehr gefreut, gerade weil das ja wirklich so in der Altersstufe einfach so mein absolutes Steckenpferd ist. Denn Familienernährung ist ja so viel mehr. Also das fängt ja eigentlich schon viel früher an und geht noch viel weiter. Aber gerade so dieses Kleinkindalter finde ich auf jeden Fall total spannend. Deswegen freue ich mich, dass ich dabei bin. Ja, und dann stelle ich mich gerne nochmal vor. Mein Name ist Maike Henze. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin. Ich habe das Ganze lange als Ausbildung gemacht und als Studium. Aber eigentlich ist das Thema Familienernährung, wenn ich so rückblickend drauf schaue, schon viel, viel früher mein Thema gewesen. Wenn ich mir nämlich meine eigene Kindheit angucke. Ich bin nämlich also wir sind zu dritt groß geworden und ich war der Foodie und dann hatte ich zwei Picky Eater daneben. Für diese Anglizismen entschuldige ich mich jetzt, aber die
Bezeichnungen
sind langweilig.
Ja, genau. Aber können wir gleich nochmal erklären, was das ist?
Ja, auf jeden Fall, genau. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich einfach diejenige gewesen bin, die alles gefuttert hat und vor der nicht sicher war. Und ich habe zwei Geschwister, die waren sehr vorsichtig mit dem Essen. Und das ist jetzt rückblickend einfach schon super spannend, da mal drauf zu gucken. Und dann habe ich nach dem Abi ganz langweilig erstmal überlegt, was mache ich mit meinem Leben so. Fand aber Ernährung einfach schon immer spannend. Und wie gesagt, das war ja auch schon immer ein bisschen mein Thema. Ich habe immer gerne gekocht und gegessen, noch lieber gegessen als gekocht und habe dann gedacht, okay, was mache ich da draus? Und ja, dann habe ich eine Ausbildung zur Diätassistentin angefangen. Das kann man sich ganz klassisch vorstellen. Das ist eine schulische Ausbildung im Krankenhaus angegliedert und da lernt man 3 Jahre lang wirklich alles rund um das Thema Ernährung.
Im Krankenhaus. Und
ja, genau, im Krankenhaus. Denn die Diätassistentin als solches arbeitet eigentlich hauptsächlich im Krankenhaus in der Küche für besondere Sonderkostformen.
Ah, okay.
Also für die Menschen, die einfach besonders ernährt werden müssen im Krankenhaus. Und zusätzlich natürlich dann auch auf den Stationen in der Beratung der Leute, die dann besondere Kostformen brauchen oder die besondere Ernährung einhalten sollen. Und ja, das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht und habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt in dem Bereich, habe das gerne gemacht, konnte einfach so dieses medizinische Wissen, was ich gerne haben wollte, rund um das Thema Ernährung gut lernen und habe dann das Kochen damit verbinden können. Das war wirklich klasse. Habe danach aber dann irgendwie gedacht, ach Mensch, so fachlich war es das jetzt irgendwie schon. Ich finde, da könnte noch viel mehr gehen und habe dann noch das Studium obendrauf gesattelt und habe dann einfach noch 3 Jahre mir die Theorie nochmal komplett angeguckt, habe aber extra an der Fachhochschule studiert, um die Praxis nicht zu vergessen. Und ja, das war dann für mich eine super Ergänzung dessen.
Cool. Und was, genau, du bist ja unter Frau Familienfutter auf Instagram zum Beispiel unterwegs und bietest da ja Kurse oder Infos und ich glaube auch Einzelberatungen für Familien an.
Ja, genau, da bin ich dann gelandet, weil ich dann irgendwann nämlich mit diesem ganzen Fachwissen erstmal nur mich ja rund um Erwachsene gedreht habe, habe immer nur die Erwachsenen beraten. Ab und zu gab es in der Ernährungsberatung auch mal ein Kind, tendenziell aber ältere. Und dann bin ich irgendwann Mama geworden und dann kam irgendwie so ein bisschen das Erwachen, weil es ja doch so ist, dass alles das, was man in Fachbüchern gelernt hat und auch in der Ernährungsberatung anwendet, wenn es rund um Erwachsene geht, das passt halt für Kinder nicht. Das muss man einfach so sagen. Man kennt das ja aus vielen Bereichen. Kinder sind einfach keine kleinen Erwachsenen und das gilt auch für den Bereich Ernährung. Und ich habe dann die 2 Kinder relativ nah aneinander bekommen und habe da so den ganz krassen Vergleich gehabt, wie ich dann damals als Kind selber schon, dass Kinder in einem ganz ähnlichen Setting aufwachsen können und ganz ähnliche Möglichkeiten haben und so weiter und trotzdem sich aber total unterschiedlich auch im Bereich Ernährung entwickeln. Und da habe ich halt 2 ganz unterschiedliche Beikostzeiten erleben dürfen und habe dann irgendwann gedacht, boah, nee, das ist irgendwie so ein Thema, Da habe ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis dann so viel Verunsicherung gehabt und so viele Fragen bekommen, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwie die Kombi nutzen, die ich einfach jetzt habe mit dem ganzen Fachwissen aus Studium und Ausbildung und da was draus machen, um diese ganzen Fragen einfach zu beantworten.
Ja. Schön.
Genau, und da bin ich dann bei Familienernährung gelandet.
Ja, voll spannend. Vielleicht erklären wir gerade mal die beiden Begriffe, die du eben genannt hast. Das eine war Picky Eater, das habe ich auch schon ganz oft gehört und habe so eine grobe Vorstellung, was das ist. Den anderen Begriff kannst du, glaube ich, nochmal bitte wiederholen und dann erklären
genau,
mal, was das ist.
Also das ist ja kein Fachbegriff. Foodie leitet Foodie. Sich einfach vom englischen Food ab und damit bezeichnet man so, ja, landläufig würde ich jetzt mal sagen, das ist kein Fachbegriff, aber man bezeichnet einfach die Leute, die richtig Bock auf Essen haben. Auf Deutsch würde man vielleicht Genussmensch sagen. Also die wirklich richtig Spaß am Essen haben, die Spaß an der Zubereitung haben, die sich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zu wenig Gedanken darum machen, was jetzt so dahinter steckt, hinter der Ernährung. Aber es können auch die Leute sein, die sich besonders viel Gedanken darum machen. Also einfach so dieses Essen zelebrieren so ein bisschen. Und dann gibt es einfach den krassen Gegensatz dazu, die Leute, die Essen so mehr als notwendiges Übel ansehen. Bei den Kindern nennt man es Picky Eater. Die gibt es aber definitiv auch bei den Erwachsenen. Und das sind die Menschen, die einfach essen, weil sie essen müssen und die Auswahl nicht besonders groß mögen. Und gerade bei Kindern geraten wir da natürlich öfter an unsere Grenzen, wenn wir als Eltern da sitzen und das Kind mag einfach so gar nichts essen. Und das ist eine riesengroße Herausforderung und das begegnet mir in der Beratung dann auch ganz häufig.
Wie, vielleicht können wir da nochmal näher drauf eingehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das einige Eltern betrifft, beziehungsweise halt Kinder gibt. Und wie gesagt, ich habe diesen Begriff jetzt auch schon öfters gehört und öfters drüber gelesen, auch wie Eltern dann damit umgehen mit ihren Picky-Eatern. Fand es auch schon ganz spannend. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drüber reden oder vielleicht erzählst du mal, wie sich das äußert, ne? Wenn ich jetzt ein Kind habe, was ein Picky Eater ist, wie kann ich mir das dann vorstellen im Alltag, weil vielleicht kommt dann dem einen oder anderen so, okay, könnte mein Kind sein. Das hilft ja oft, wenn man mal das irgendwie so einordnen kann, ne?
Ja. Also Picky Eater ist ja jetzt ein fließender Begriff, da kann man jetzt nicht sagen, das ist so eine Diagnose oder da müssen die fünf Dinge müssen da vorhanden sein, damit das als Picky Eater bezeichnet wird, sondern das ist eigentlich wirklich so ein Oberbegriff dafür, dass Kinder sehr wählerisch sind mit ihrem Essen, dass Kinder sehr wenig ausprobieren möchten. Das ist übrigens eine total spannende Seite der Familienernährung, finde ich, denn Kinder sind ja sonst immer total entdeckungsfreudig und wollen erleben und so weiter und so fort. Und für den Bereich Ernährung gilt das halt überhaupt nicht. Also Kinder sind total glücklich, wenn sie die sogenannten sicheren Lebensmittel, also man kann das so ein bisschen in sicher und unsicher einteilen. Für Kinder gibt es sichere Lebensmittel, die kennen sie. Die kennen sie auch in der Zubereitung und damit kommen sie klar. Und dann gibt es die unsicheren Lebensmittel, wo Mama und Papa sagen, ach guck mal, das schmeckt total lecker. Und die Kinder sagen, weiß ich doch nicht, woher soll ich wissen, dass das lecker schmeckt. Und da ist einfach bei dem Picky Eater natürlich die Einschränkung viel, viel größer. Ne? Also wir haben Kinder, die sind dann doch ein bisschen entdeckungsfreudiger und die sagen, okay, ich versuch's mal und ich gucke und ich teste aus. Und dann haben wir aber wirklich die Kinder, die ganz klar sagen, ich mag das nicht, ich möchte das nicht. Und da ist genau das, was du eben sagtest, da verzweifeln viele Eltern dann dran, wie man da rangehen kann und wie man damit umgehen kann. Ne? Und das ist total schwierig, da allgemein pauschale Aussagen zuzutreffen, weil man sich wirklich die Situation dann ganz genau angucken muss. Deswegen merkt man das auch in der Beratung, dass die Familienstrukturen natürlich total unterschiedlich sind, dass die Gründe, warum ein Kind nicht essen möchte, total unterschiedlich sind. Und da muss man dann ganz gezielt auch ganz individuell drangehen. Aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass so ein Grundsatz ist, den Kindern immer wieder den Anreiz zu schaffen, immer wieder die Möglichkeit zu geben, aber so wenig Druck wie möglich aufzubauen, weil Druck erzeugt dann Gegendruck und damit haben alle gar nichts gewonnen. Ja. Das sind so die zwei Hauptdinge, die ich eigentlich so dazu sagen würde.
Ja, das ist spannend, dass du das auch mit dem Druck sagst, weil ich das ja auch immer wieder bei anderer Thematik habe, dass das halt... Mhm. dass wir aber als Eltern oft Gefahr laufen, schnell in so einen Teufelskreis reinzukommen, weil wir dann halt, ne, uns selber irgendwie diesen Druck machen. Vielleicht das Kind muss jetzt einmal probieren, jetzt habe ich hier wieder was ausprobiert und das und nichts möchte es essen. Und dann unbewusst diesen Druck halt aufs Kind übertragen und das Kind dann automatisch einfach in so eine Abwehrhaltung geht und erst recht irgendwie so dicht macht bei allem, was neu angeboten wird. Ja,
ja,
und total spannend, das habe ich nämlich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo aus welcher Ecke ich das mal gehört habe, aber das habe ich für mich auch verinnerlicht, als meine Jungs noch ein bisschen kleiner waren mit diesen sicheren und unsicheren Lebensmitteln. Das kennt man ja oft, wenn die Kinder dann anfangen, so am Tisch zu sitzen und mit zu essen und mit zu greifen, dass sie irgendwie grundsätzlich das wollen, was auf deinem Teller liegt. Also was bei Mama oder Papa auf dem Teller liegt, obwohl das Gleiche auf ihrem Teller liegt. Mhm. Und das habe ich nämlich auch für mich irgendwann mal so abgespeichert mit, naja, wenn Mama das isst, ist das halt sicher. Ja. Mhm. Und nur weil es, also ne, so diese Trennung in mein Teller und dein Teller ist halt für Kinder einfach, gerade im Bereich Ernährung, irgendwie nicht, nicht ausreichend, nicht logisch genug, sondern das, was jemand anders sich in den Mund führt, ist, kann ich als sicher einstufen. Das ist irgendwie so evolutionsbedingt. Ne? Mhm, und das hat für mich total viel Sinn gemacht. Und dann konnte ich auch aufhören, mich zu stressen, dass das Kind irgendwie von seinem eigenen Teller essen muss oder nicht mein Essen essen darf. Das ist, hat ja dann auch wieder was vielleicht mit so Glaubenssätzen zu tun, ne? Dass das Kind bitte vom eigenen Teller isst und nicht von meinem Teller. Und das ist mein Essen und das ist sein Essen.
Mhm, ja.
Und bei uns hat das zum Beispiel auch sehr viel Stress rausgenommen, weil gerade, also wie gesagt, als die Kinder dann vielleicht so 1, 1,5 waren oder auch schon ein bisschen vorher, aber so in dieser Zeitspanne habe ich halt einfach einen Teller mit dem Baby quasi geteilt. Ich hatte einen Teller stehen, das Kind hatte auch einen Teller, manchmal hat sich was draufgelegt, manchmal nicht, aber ansonsten hat es einfach mein Essen quasi mitgegessen. Und das war wesentlich entspannter. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen, das kommt auch auf die Persönlichkeit, glaube ich, an, dass man das auch zulassen kann. Ne?
Ja, total.
Aber für uns war das dann auch gerade mit diesem Hintergrund, naja, ist ja klar, dass es irgendwie lieber dann das Gleiche ist, wo es sieht, es ist sicher, war das total einfach. Und so hat das Kind auch verschiedene Dinge irgendwie gegessen, ne? Weil es halt automatisch Dinge genommen hat, die irgendwie auf meinem Teller lagen und mal probiert hat. Das heißt natürlich nicht, dass alles aufgegessen wird, aber es wurde wenigstens mal irgendwie geguckt, in die Hand genommen, ja, berührt. Ja. Das ist ja auch schon so, ne? Einfach mal erleben, das Essen.
Ja, und das, was du gerade sagst, ist eben genau das, was ich an Familienernährung so wichtig finde, dass nämlich jede Familie gucken muss, was zu ihr passt, zu den Menschen in der Familie passt, dass man einfach gucken sollte, wo kommen wir her? Also der Begriff ist in der Geriatrie, also wenn es rund um Senioren geht, ist der sehr geprägt, da geht es um Essbiografie. Wir haben ja alle eine Essbiografie, wir sind alle irgendwie groß geworden und haben irgendwelche Dinge gelernt, ob das jetzt fachliche Dinge sind oder die Glaubenssätze, die du eben schon angesprochen hast. Und da ist natürlich in der Familienernährung irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, da kommen jetzt zwei Partner, Partnerinnen aufeinander zu und die bringen beide ihre unterschiedliche Essbiografie mit. Und daraus muss sich ja erstmal eine Familienernährung irgendwie ergeben. Ne? Also das muss man ja irgendwie auch erstmal übereinkriegen. Das ist genauso, stimmt, wie jeder seinen eigenen Erziehungsstil mitbringt, was er halt so kennengelernt hat. Und man da erstmal übereinkommen möchte, im besten Fall, wie man das jetzt in der Familie handhaben möchte. Und das ist halt bei Ernährung genauso. Nur sprechen wir ganz, ganz häufig da nicht drüber. Und das kann Risiken natürlich bergen. Da knallt es dann ab und zu vielleicht auch mal über irgendwelche Themen. Aber die Chance ist natürlich, dass man daraus gemeinsam dann die ganz eigene Familienernährung machen kann. Und dann hat man ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Kinder, die im besten Fall dann auch noch alle irgendwie ihre Persönlichkeit mitbringen. Und da kann man sich ja vorher als Paar noch so sehr überlegt haben, was man da irgendwie als Familienernährung machen möchte. Wenn das Kind das macht oder nicht macht, dann hat man die Rechnung ohne gemacht.
Genau.
Und das ist ja diese riesengroße Herausforderung, daran zu gucken, was passt eigentlich zu uns. Und wie du das gerade so schön mit dem Mama-Kind-Teller gesagt hast, das passt für die eine Familie super. Und für die nächste Familie vielleicht gar nicht, weil da irgendwelche anderen Begebenheiten in der Familie sind. Und ich hatte das kürzlich nochmal, das Thema, dass das eine Elternteil halt total locker damit war, dass irgendein angekautes irgendwas auf dem Teller landet und man das halt dann im besten Fall noch isst, weil es einfach da liegt. Und das nächste Elternteil hat sich furchtbar geekelt und hat gesagt, ich kann das einfach nicht. Ja. Also wenn da irgendwas Angekautes auf meinem Teller landet, dann ist mir der Appetit vergangen und dann bin ich fertig. Und das hat ja nichts mit nicht wollen oder sonst was zu tun, sondern das ist ja auch total in Ordnung. Ja. Und das finde ich dann schön, wenn man da so nach und nach gucken kann,
das sind dann wieder
für wen was passt.
Genau, das sind wieder die berühmten persönlichen Grenzen, ne, die man dann für sich eben auch ausloten muss und dann halt auch gucken muss, wie kann ich das Ganze dann handhaben. Ja, und ist dann halt vielleicht das Elternteil, für den das irgendwie weniger eklig ist, hat der dann einen Teller mit dem Kind und das andere Elternteil ist für sich so. Ne? Also da gibt es ja dann Möglichkeiten, wenn man sich dessen halt mal bewusst gemacht hat, ne, und dann nicht... Also gerade bei so ganz unterschiedlichen Ansichten dann auch nicht drauf beharrt, dass die eigene jetzt die richtige ist, sondern einfach eher schaut, wie kriegt man das zusammen, ne? Oder wie kann man von beiden irgendwie was rausziehen und es dann arrangieren.
Ja, und da macht es total Sinn, was du gerade nämlich sagtest, so dieses mal austarieren und drüber sprechen. Mhm. Ja, also Ernährung ist halt jetzt wirklich nicht so ein Thema, wo man gängigerweise sich an den Tisch setzt und sagt, wir reden jetzt mal drüber. Ne?
Ja.
Und das ist immer meine große Empfehlung, das einfach mal zu machen. Also so blöd das klingt, aber einfach mal zusammenzusitzen und zu überlegen, was passt denn eigentlich mir und was passt mir nicht. Und gerade wenn es so kritisch am Tisch wird, am Familientisch, dann auch wirklich mal zu schauen, wir setzen uns jetzt einmal hin und schreiben irgendwie alle Glaubenssätze auf, die hier so mitschwingen. Mhm. Oder wir schreiben mal alle Tischregeln auf, die hier so am Tisch unterwegs sind und dann gucken wir mal, was brauchen wir davon eigentlich und was kann vielleicht auch weg?
Ja.
Was haben wir einfach von unseren Eltern so übernommen, weil wir es halt übernommen haben und nicht, weil wir es hinterfragt haben.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch gerade drüber nachgedacht, dass wir das, glaube ich, nie aktiv irgendwie angesprochen haben, sondern meistens, wenn dann irgendwie Probleme aufgetreten sind.
Ja.
Und die waren dann nämlich meistens so geartet, dass einer von uns gesagt hat, oh ja, ist doch gar kein Problem und der andere geht gar nicht. So.
Ja.
Und dann ist das aber auch erstmal so aufgefallen, so okay, da gibt es irgendwie unterschiedliche Ansichten zu. Wie können wir das regeln? Und wir hatten das zum Beispiel, das ist vielleicht auch gar nicht so untypisch, mit dem, dass wir alle zusammen essen müssen. Irgendwie, ne? Das ist ja auch, also ich habe das auch schon öfters gelesen in Eltern-Kind-Gruppen oder gehört, dass ja halt der Wunsch da ist, dass alle zusammen am Tisch essen. Mhm. Gerade, also ich glaube, bei den Babys ist das meistens irgendwie noch, also da ist das noch so, weil das Baby ist dann halt einfach eh immer mit dabei, das beschäftigt sich ja noch nicht allein, aber sobald die Kids dann irgendwie ein bisschen größer werden und vielleicht auch Bewegungsradius irgendwie sich vergrößert oder mehr Bewegung brauchen, dann ist da ja nicht mehr so viel Interesse dran, jetzt ewig am Tisch zu sitzen, an den Mahlzeiten teilzuhaben. Und so war das bei uns halt auch. Und ich hatte damit zum Beispiel gar kein Problem. Auch nicht, dass die Kinder dann irgendwie alleine im Wohnzimmer essen, ne, wenn sie da gerade Bock drauf hatten.
Ja.
Und das war dann halt für uns auch, haben wir auch erkannt, dass da eigentlich so Glaubenssätze dahinter stecken, ne, dass man irgendwie als Familie zusammen am Tisch sitzen muss. Und man muss doch zusammen essen und dann muss es bitte auch noch harmonisch sein und alle essen einfach und reden friedlich miteinander. Und das ist ja irgendwie, zumindest bei uns war das sehr weit weg von der Realität und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Familien auch so ist. Kommt dir das auch bekannt vor? Ja.
Ja, total. Und ich finde da... Da gehe ich gerne so auf mehreren Ebenen dran, weil es ist ja wirklich so, gemeinsam am Tisch sitzen, das bedeutet ja nicht nur gemeinsame Nahrungsaufnahme, ne? Also alle haben jetzt gleichzeitig Hunger und Essen, sondern es geht ja auch um ganz viel Soziales und so weiter. Ne? Also das, was du gerade sagst, so dieses gemeinsam am Tisch sitzen, das wird ja vermittelt unter dem Aspekt, dass es einfach auch wichtig ist, Familie an einem Ort zu haben, dass es wichtig ist, zu interagieren, sich auszutauschen, dass gemeinsame Mahlzeiten einfach auch diesen sozialen Aspekt total fördern und ja auch ganz, ganz wichtig für Familien sind. Trotzdem finde ich, kann man ja dann auch auf anderer Ebene wieder gucken, wir stillen ja heutzutage nach Bedarf, so weit sind wir ja, ne, dass wir wissen, okay, wenn das Baby Hunger hat, dann bekommt es auch was zu essen. Oft ist das so mit der Beikost dann vorbei, weil dann ist es nämlich so morgens, mittags, abends und zwischendurch zwei Snacks. Und da geht es dann nicht mehr darum, wann hat wer Hunger, sondern einfach, ja, mittags um 12 steht halt das Essen auf dem Tisch und dann wird gegessen. Und ich finde, wenn man dem Rechnung zollt sozusagen, ja, okay, wir sitzen jetzt hier alle am Tisch, aber wenn du keinen Hunger hast, dann musst du halt auch nicht essen. Mhm. Oder wenn du in einer halben Stunde erst richtig Hunger hast, dann ist das auch okay. Es gibt nichts anderes. Ich kann es dir gerne vielleicht auch nochmal warm machen oder man setzt so Zeitfenster, wo man sagt, okay, in dem Rahmen ist es für mich in Ordnung. Aber es ist ja wirklich kaum möglich, wie du das eben gesagt hast, so diese ganzen Schichten so übereinander zu bringen, dass alle gleichzeitig Hunger haben, weil alle exakt den gleichen Biorhythmus haben, alle sind tiefenentspannt, um sich nett zu unterhalten und so weiter. Das passiert halt in einem Familienalltag mit 3 Personen, vielleicht noch häufiger als mit 4 Personen oder mit 5 oder mit 6 Personen, aber es ist trotzdem total schwierig. Ja. Ne? Und da ist es wirklich, finde ich, so, dass man das so ein bisschen entkoppeln kann, ne? Dass man sagt, okay, wir setzen uns einmal am Tag gemeinsam an den Tisch, aber es muss halt nicht unbedingt zum Essen sein oder so.
Ne? Ja, genau, weil man gerade sagt, ist, ne, wenn man dann da drauf kommt, dass uns eigentlich das Soziale miteinander wichtig ist und dass wir mal irgendwie einmal alle zusammen da sein wollen, das kann ich ja auch anders machen. Ne? Das kann ich ja auch in einem anderen Rahmen gestalten. Das muss ja nicht das Essen sein. Ne? Oder, bei uns ist es im Moment häufig, dass wir dann irgendwie nachmittags, wenn mein Mann und ich uns einen Kaffee machen, nochmal da sitzen und dann kommen die Kids irgendwie auch dazu und wollen irgendwas snacken oder auch nicht oder so. Mhm. Und dann ergibt sich das so von selbst. Mhm. Manchmal, manchmal nicht. Ja. Aber für uns war das zum Beispiel dann auch so, dass wir als Erwachsenen die Mahlzeiten deutlich entspannter fanden, wenn die Kinder, also wenn die wirklich Hunger hatten, dann waren sie ja da und dann haben sie aber auch gegessen, weil sie ja hungrig waren. Wenn sie aber gar nicht hungrig waren und da sein mussten, waren die ja total zappelig irgendwie und nervig. Genau. Und dann hatten wir ja auch keine Ruhe zu essen und das hilft uns, also das für uns war das dann ja auch blöd. Ne? Wir wollten ja einfach in Ruhe essen und es bringt ja nichts, ein Kind dann dazu zu zwingen, irgendwie jetzt mal ruhig da zu sitzen, obwohl es weder Hunger hat, noch gerade ruhig sitzen möchte, sondern irgendwie Bewegung oder sonst was braucht. Ja. Und deswegen...
Das ist... Entschuldigung, ich wollte noch dazwischen funken. Und zwar ist das ja auch ein Aspekt, dieses Sitzen bleiben und am Tisch gemeinsam sitzen, das entwickelt sich ja auch erst über die Jahre. Also ich weiß noch damals, als ich die Kinder ganz klein hatte, war das irgendwie so tief in mir drin als Glaubenssatz, so ja, natürlich sitzen alle zusammen am Tisch. Das hatte ich aber natürlich nur abgespeichert, weil ich als größeres Kind mit meinen Eltern zusammen am Tisch saß. Aber keiner kann von einem 16 Monate alten Kind verlangen, dass das eine Viertelstunde tiefenentspannt, genüsslich essend am Tisch sitzt. Ja. Ne? Also das ist ja auch altersabhängig, das muss man sich ja dann auch so ein bisschen angucken.
Ja, genau. Ja. Zumal ich mittlerweile auch das am Tisch sitzen ja in Frage stelle, ob das eigentlich so gesund ist für uns, wenn wir permanent am Tisch sitzen und wir Essen nicht vielleicht auch mal woanders einnehmen können.
Voll, und warum nicht?
Ja, gerade wo du es gesagt hast mit Baby, also wir haben glaube ich, also als wir nur ein Kind hatten und das war ein Baby, haben wir eigentlich immer zusammen auf der Couch gesessen, weil ich da nebenbei gestillt habe und es am bequemsten war und da haben wir gegessen, haben wir ja auch nicht am Tisch gesessen. Ne? Ja. Und dann, wie du sagst, als das Kind auf einmal größer wurde, war so dieses... Jetzt müssen wir aber alle am Tisch sitzen.
Nein, das macht auch bei größeren Kindern ja total Sinn, zwischendurch mal den Ort zu wechseln und einfach zu sagen, ja, wir setzen uns jetzt alle mal zusammen zum Picknick auf den Boden oder was auch immer. Das ist total gut, auf jeden Fall. Das Einzige, was ja an diesem, also an diesem Ernährungsthema am Tisch sitzen und essen immer so hochgehangen wird, ist ja nur der Aspekt, dass wir gemeinsam sitzen, dass wir ohne Ablenkung sitzen, weil die Tendenz, auf dem Sofa den Fernseher anzumachen, natürlich größer ist als am Esstisch. Ne? Also darum geht es dann ja in dem Fall. Aber wo man jetzt wirklich sitzt, ob man auf dem Boden sitzt oder am Tisch, da geht es dann ja wieder mehr um dieses, das, was man halt nicht unbedingt zwingend machen muss. Ne?
Genau. Ja, das ist aber, also ich finde es aber gut, dass wir drüber sprechen, weil ich, also mir ging es zumindest so, dass ich da lange gebraucht habe, da ein bisschen offener für zu sein, weil eben diese Glaubenssätze da waren. Ne? Und dann aber irgendwann zu erkennen, naja, es muss halt nicht die Mahlzeit am Tisch sein, sondern wir können uns das so gestalten, wie es für uns gerade passt. Und wenn wir halt dann lieber alle irgendwie mit dem Teller in der Hand auf dem Boden sitzen oder irgendwo im Wohnzimmer sitzen und dafür dann aber essen, dann ist das ja, weil meistens ist ja der Wunsch oder das Ziel, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dass das Kind was isst, ne? Gerade wenn ich vielleicht so ein Picky Eater habe. Und dann finde ich halt, ist es auch an so ein bisschen in der Verantwortung der Erwachsenen, das dann halt so zu gestalten, dass das Kind auch essen will und essen kann und essen möchte. Ja, ne? Weil wenn ich dann noch diesen Zwang mit, wir sitzen aber alle hier zusammen und du musst hier am Tisch essen, dann fällt es ja noch schwieriger zu essen.
Ja.
Als wenn ich dann ein bisschen die Umgebung anpasse und
Genau. Ja, was da natürlich der Hintergrund ist, dass ganz häufig die Empfehlung einfach da ist, das Kind muss den Unterschied verstehen zwischen hier ist Spielzeit und wir sitzen alle auf dem Boden und prütteln irgendwie in unserem Spielzeug rum und wir sitzen gemeinsam am Tisch und essen. Ne? Also das ist ja der Hintergrund dahinter, dass die Kinder einfach lernen zu verstehen, dass das eine andere Tätigkeit ist. Und gerade bei den Picky-Eatern ist es ja oft schwierig, dass die den Anreiz nicht sehen, wofür soll ich denn jetzt hier sitzen und warum soll ich jetzt hier essen? Und das ist der Hintergrund da. Ne? Also,
aber ist es dann nicht leichter für die Picky-Eater, wenn sie nebenbei essen? Was ist der?
Aber das ist natürlich die Schwierigkeit. Ne? Also wir wollen ja bei einem Picky-Eater nicht durch Ablenkung irgendwas in den reinbekommen. Das ist so das Einzige, was halt wichtig ist. Ne? Also wir wollen ja nicht, der spielt jetzt hier ein bisschen auf dem Boden herum und parallel schiebt er sich halt irgendwie was rein. Damit habe ich ja auch bei einem Picky-Eater nichts gewonnen, sondern es geht ja nicht zwingend darum, der muss jetzt essen, sonst wird der zu dünn oder was auch immer. Das ist oft ja erstmal nicht der erste Aspekt, sondern der erste Aspekt ist ja, ihm, dem Kind das Interesse am Essen irgendwie zu vermitteln. Und dafür muss es sich ja schon auf das Essen konzentrieren. Und da hängt es halt immer dran, ne, dass man sagt, das klappt natürlich am Tisch ohne Ablenkung irgendwie besser. Aber das kann ich ja auch an anderen Orten schaffen. Wichtig ist nur, dass die Ablenkung nicht da ist.
Dass ich einfach eine Umgebung schaffe, zu sagen, jetzt ist sozusagen irgendwie mal Essenszeit und wir konzentrieren uns aufs Essen und gucken aufs Essen.
Genau, genau. Und das fällt vielen natürlich am Esstisch leichter als jetzt irgendwo sonst im Haus. Ne?
Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich auch, weil es uns so gelernt wurde. Ne? Also wir haben ja alle irgendwie am Tisch gegessen. Ja, das gehört ja irgendwie einfach dazu. So.
Das stimmt, genau.
Ja, da habe ich zum Schluss so gesagt und das als Stelle genommen, um das Interview in zwei Teile zu teilen. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, deswegen ist das Ende im Interview ein bisschen abrupt, weil wir das im Vorfeld so nicht geplant hatten. Genau, und bis hierhin war jetzt der erste Teil des Gesprächs mit der Maike und nächste Woche dürft ihr euch dann auf den zweiten Teil freuen. Indem wir dann, wie gesagt, eure Fragen beantworten, die Follower-Fragen, die wir bekommen haben. Nochmal ein bisschen, auch intensiver ins Thema Essen reingehen, mehr ein Alltagsbeispiel nochmal das Thema beleuchten. Also vielen Dank an der Stelle, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann meldet euch super gerne bei mir oder bei der Maike, schreibt uns oder kommentiert auf Instagram, Facebook, schickt uns eine Mail, wie auch immer. Und freut euch schon mal auf die Folge nächste Woche. Vielleicht werden eure Fragen da ja dann auch beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis dann, eure Ines.